hier, wir St. Paul, wir müssen so zusammenhalten, wie eben die Rebschläger das aus den Tauen gemacht haben. Also jeder Faden, der zusammendreht, das wird dann ein starker Tampen. Und so können wir dann alle an einem Tau ziehen. Das ist so, das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass eben der Zusammenhalt St. Pauli stark macht.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Gast in der Tiefgarage unterm Spielbodenplatz bei Lars Schütze. Chef dieser Garage, besser bekannt aber auch als der Chef der ehemaligen Esso-Tanke auf dem Kiez. Hallo Lars.
Moin Wiebke.
Und Prost erstmal.
Ja, Prost.
Lars, man trifft dich eigentlich ständig auf St. Pauli bei Restauranteröffnungen, bei Treffen von Kiezwirten, alle möglichen Zusammenkünfte und Eröffnungen, da bist du dabei. Wie ist die Stimmung gerade auf dem Kiez?
Die ist natürlich ganz schlecht. Also das ist down. Man ist sozusagen deprimiert. Das ist immer ein Knüppelschlag nach dem anderen. Und vor allem diese Perspektivlosigkeit. Das ist das, was die Leute hier wirklich fertig macht.
Du bist ja nicht nur Betreiber dieser Tiefgarage oder Chef dieser Tiefgarage, sondern auch Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft St. Pauli. Was genau ist da deine Aufgabe?
Ja, meine Aufgabe ist, mit dem Verein zu vertreten, nach draußen. Und ja, ich bin mit unserem Geschäftsführer Peter Kämmerer dann ja auch immer viel unterwegs. Und sehe eigentlich so meine persönliche Aufgabe, die Leute zusammenzubringen, weil das sehe ich eigentlich auch als Aufgabe der IG St. Pauli, die Menschen zusammenzubringen und da eine positive Entwicklung für St. Pauli mit beizutragen.
Nenn mal Beispiele, was du so machst.
Ja, also wir versuchen jetzt zum Beispiel hier gerade beim Hans-Albers-Platz die Leute zusammenzubringen, zum Beispiel auch mit der Politik. Die wollen ja, dass der Platz also netter aussieht, dass er ja mehr Leute anzieht. Ja, der ist ja ein bisschen ins Hintertreffen geraten gegenüber anderen Bereichen der Reeperbahn. Da haben wir zum Beispiel die Kontakte hergestellt hier zur lokalen Politik. Wir haben auch dann sogar Falco Drossmann damit hingebracht und dann konnten die sozusagen ihre Vorstellung mal vorbringen und darstellen und das ist dann zum Beispiel, jetzt kommt ja so eine Beleuchtung der Friedrichstraße und Gerhardstraße, jetzt klingelt das natürlich. Wir
sind ja mitten ja, das passiert.
In Corona-Zeiten ist also, man eben selber der Chef hier im Büro, dass dann auch mal rangeht.
Ja, dann geht er mal ran.
Schütze? Ja, aber du, ich bin jetzt hier beim Podcast, ich kann nicht mehr ans Telefon gehen. Okay, tschüss. Ja, das war zum Beispiel Peter Kämmerer.
Ach,
wir haben nachher ja, gleich noch einen anderen Pressetermin. Geht ja um diese jetzt schweren Regeln, diesen Lockdown sozusagen für die Gastronomie. Ja. Und sowas organisieren wir ja auch. Da sind wir jetzt eben auch zum Beispiel, da präsentieren wir auch mit die Reeperbahn und St. Pauli. Und da werden wir häufig dann von der Presse angesprochen, ob wir dann eben Interviews geben und ein Statement dazu geben.
Dafür, um St. Pauli zu repräsentieren, musst du ja unheimlich viele Gespräche auch mit den Leuten hier führen, um zu wissen, was die möchten, was die wollen. Was sind jetzt gerade hier so die Forderungen, die im Raum stehen?
Ja, jetzt ist gerade natürlich totaler Schock, ne? Ich denke, also vorher war natürlich mal die Forderung, dass das mehr gelockert wird, dass es mehr Freiheiten gibt. Ja, also das war eigentlich vor allem das Ziel und das vor allem, dass auch mal eine Perspektive gegeben wird, wie kann man eigentlich weitergehen. Und wo wir uns ja auch ganz stark engagiert haben, war beim Sexy Aufstand Reeperbahn. Da, die hatten ja zu Anfang überhaupt keine Ahnung, wie man Pressearbeit macht. Und dann rief mich das eine Mädel da an und meinte, ja, ich habe jetzt die Pressevertreter angeschrieben und da meldet sich gar keiner. Und ich so, na, vielleicht musst du sozusagen auch wann ein Pressetermin oder bis wann die sich zurückmelden sollen und so. Aber da war die Lawine dann ja schon am Laufen. Also es ja noch ein paar Sachen, hat sie ja noch gesagt, wie man am besten damit umgeht. Und dann konntest du ja auch schon gar nicht mehr ans Telefon gehen, weil sozusagen die Leitungen heiß liefen. Ja, und da waren wir dann ja auch mit dabei bei der Demonstration, haben da mitgeholfen. Also ich laufe eigentlich sehr viel hier wirklich auf dem Kiez rum, gehe zu den einzelnen Betreibern und spreche mit denen, tausche mich aus, wo man vielleicht was erreichen kann, was man machen kann und wo Probleme sind. Und so ist man dann dicht dran. Und wenn dann, manchmal ist es ja auch besser, wenn man dann so ein bisschen Vermittler ist, wenn es Konflikte gegeben hat oder so, dass man sich dann, wenn man so ein bisschen als neutralere Person dazukommt. Ne? So, und solche Aufgaben machen wir zum Beispiel auch.
Aber bist du neutral? Ich meine, du bist seit Urzeiten auf dem Kiez. Kannst du neutral sein?
Also ich bin natürlich schon immer mit dem Herzen bei St. Pauli und bei den Leuten hier. Aber es ist natürlich in so einer direkten Konfliktsituation, ist es manchmal, dass man schon, da hat man ja einfach mehr Abstand, wenn man nicht selber direkt betroffen ist von irgendeiner Maßnahme oder von einem Konflikt, dann steht man schon ein bisschen weiter davon ab. Also das ist dann schon, da kann man dann schon eine gewisse Neutralität haben. Aber es ist klar, wenn was von außen kommt, dann ist man natürlich vielleicht nicht so neutral, weil man das natürlich dann schon mit dem St. Pauli-Herzen sieht.
Was fordern jetzt die Geschäftstreibenden auf St. Pauli konkret im Rahmen der Corona-Pandemie? Kannst du das sagen?
Also ganz konkret ging es ja jetzt erstmal, dass die Sperrstunde natürlich für viele so quasi ein Betriebsverbot ist, weil das hier auf St. Pauli erst eben später losgeht und das eigentlich keinen Sinn macht, vorher aufzumachen. Und von daher war die Sperrstunde dann ja natürlich wie so ein Berufsverbot. Und da ist eben die Idee, dass 3-4 Betriebe dann wirklich klagen und die anderen sozusagen so eine Betroffenheitsliste sich mit eintragen, dass sozusagen die dann, wenn die Klage erfolgreich hätte, wären ja erstmal nur die Kläger sozusagen befreit davon, aber dann könnte man die auf dieser Liste stehen, erstmal gleichstellen. Und dann wären das natürlich sehr viel mehr Betriebe dann.
Aber das ist ja jetzt hinfällig.
Jetzt leider. Ist es natürlich, ja, man muss jetzt gucken, wie es jetzt weitergeht. Wenn jetzt natürlich, jetzt ist das ja der Lockdown auf 4 Wochen ausgelegt und ist die Frage, wenn das wieder runter, sollte es jetzt positiv laufen und sie können das wieder Freiheiten geben, dann könnte natürlich sein, dass die Sperrstunde dann wieder dasteht. Ne? Aber das ändert sich ja auch ständig und das war ja auch das Problem in dieser Situation, dass wirklich jede Woche immer neue Regeln kamen. Es war zuerst natürlich diese ganz harte Regelung, dann kamen Lockerungen, auch immer so mäßig. Und was kann man jetzt machen? Wie ist jetzt die Regelung? Und jetzt ging es dann wieder in die andere Richtung. Die Verschärfung. Ja, eine ganz schwierige Situation.
Haben die Wirte damit gerechnet, dass jetzt wieder für sie Schluss ist?
Also einige schon, andere wollten das einfach gar nicht wahrhaben, konnten sich das gar nicht vorstellen. Ich glaube, es ist auch schwer, das so einzuschätzen, natürlich, dass auch wenn man so betroffen ist und ist natürlich die Existenz ist ja betroffen. Man hat Existenzängste, das merkt man den Leuten. Viele sind wirklich, haben wirklich Bedenken, wie sie jetzt weiter vorankommen, wie es überhaupt, dass ihr Leben, ihr Kneipenleben weitergehen kann. Die können das natürlich gar nicht nachvollziehen, wie es dann, dass andere Leute das eben ganz anders sehen, dass die Politik eigentlich eben aus der Bevölkerung auch einen großen Rückenwind bekommt, dass sie solche Maßnahmen macht. Das können viele eben gar nicht so nachvollziehen.
Ja, ich will einmal kurz einhaken zur Erklärung, dass hier manchmal so so Nebengeräusche zu hören sind. Also wir sitzen hier im Pförtnerbüro der Tiefgarage und es fahren auch regelmäßig Autos an uns vorbei. Also nur das.
Genau, das ist jetzt sozusagen mal in einer Bereich und das ist auch eben so eine Situation durch diese Corona-Krise habe ich hier selber auch Kurzarbeit und bin dann häufig eben selber hier auch präsent. Ne? Ich habe dann aber auch eine Rufumleitung, dass das, wenn ich hier in der Gegend bin, dann muss ich häufiger ans Handy gehen und dann sozusagen mal eine Anfrage von Parkkunden beantworten oder irgendwas machen oder eben kann dann auch schnell hinlaufen. Aber es sitzt eben nicht mehr einer hier. Normalerweise war hier das Konzept von der Garage, dass eigentlich fast immer jemand vor Ort ist. Und das schätzen auch die Kunden. Aber das kann ich natürlich während dieser Zeit dann auch nicht leisten.
Du hast ja deutlich weniger Parkende hier. Wie sind da die Umsatzeinbußen für dich? Wie sehen die aus?
Ja, das ist schon echt heftig. Also das ist, ja, ich habe natürlich ein paar Dauermieter, aber also hier ist zum Großteil sind 80% weg sozusagen.
Kannst du von einzelnen, ohne irgendwen zu nennen, aber kannst du von einzelnen Schicksalen hier einmal berichten, die dir irgendwie auch nahe gehen?
Ja, Schicksale noch kämpfen ja alle. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende mit einer Betreiberin gesprochen und sie meint, sie steht hier hinterm Tresen, also wirklich, und wenn sie quasi nur noch gesetzlich hier alleine stehen kann, weil das ist ihr Leben, dieser Tresen, und da kann sie einfach nicht von weg und da kommt sie einfach nicht drüber weg, wenn das jetzt wirklich alles komplett geschlossen wird und auch für länger geschlossen wird. Also das da kann man schon, geht einem echt ans Herzen.
Hast du ja Freundschaften auf St. Pauli?
Ja, ich habe Freundschaften. Also das ist, und das echt, man merkt aber auch, also ich Leute, die man halt über Jahre kennt, mit denen man natürlich schon über Jahre sozusagen von klein auf an sozusagen, die man kennt. Und das ist vielleicht auch der einzige Punkt, der durch diese Krise wirklich das einzig Positive ist, dass man doch merkt, dass die Menschen hier dichter zusammengerückt sind. Dass es einfach noch viel persönlicher geworden ist, wenn man sich zusammensetzt. Und das ist, man hat jetzt wirklich eine Sache, die alle verbindet. Und das bringt die Menschen natürlich zusammen. Und da merkt man auch, dass einfach, obwohl man natürlich körperlich distanziert ist und man häufig einfach das Gefühl hat, die Leute, man möchte sie gerne in den Arm nehmen, ist es ja, zwar körperlich getrennter, aber einfach geistig dann doch noch näher. So. Und ich hatte jetzt auch mit einem Kiezjungen sozusagen noch gesprochen, der meinte ja auch, also wenn wir vorher jetzt gar nicht so einen engen Kontakt hatten, aber allein durch diese gemeinsame Geschichte und auch mit der Tankstelle, die Geschichte, da kennt man sie, hat man eben eine große Verbindung und da hat man einfach ja eine große Nähe zueinander.
Ja. Wie viele Leute haben hier aufgeben müssen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt einige, aber die haben auch andere Hintergründe gehabt. Aber wie viele haben wegen der Pandemie aufgegeben? Gibt es da überhaupt welche?
Also jetzt ganz konkret ist vielleicht 2-3 Fälle, also bei ganz genau so Zahlen. Ich glaube, das wird jetzt noch kommen. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an. Es gibt ja jetzt dieses Hilfspaket. Und es ist tatsächlich so, man muss natürlich sagen, mit diesen steigenden Zahlen gehen die Leute natürlich auch weniger weg. Das ist so, also die Umsätze sind so oder so für viele zwischen 20% und 30%, 40%, was sie mal hatten. Und wenn jetzt sozusagen die Hilfe mit 75% des Umsatzes kommt, dann sind die Leute sicher fast geschlossen besser, stehen sich geschlossen besser da, als wenn sie offen haben. Dann werden die Leute natürlich auch das schließen. Und wenn sie dann diese staatliche Hilfe bekommen. Und das ist jetzt zum Beispiel auch gerade diese Überlegung bei dieser Klage, dass man dann jetzt sagt, okay, wir lassen die Klage ruhen, wenn tatsächlich diese Mittel kommen. Ne?
Aber man hat hier auf dem Kiez, wenn man hier öfter unterwegs ist, dann hört man schon auch häufig, ich habe gar keinen Anspruch auf diese Gelder, weil ich noch einen anderen Job habe und das nur nebenbei mache hier mit meiner Kneipe. Oder die Gelder sind einfach auch nicht angekommen. Ist das so? Wie ist das für dein Empfinden?
Ja, das muss man natürlich bei jedem Einzelfall sehen. Das Problem war natürlich auch bei den Mehrfachbetreibern, dass es dann, wenn es unter einer Firma ging, dass es tatsächlich dann nur für die gesamte Kette sozusagen ging und nicht für jeden einzelnen Laden. Das war zum Beispiel ein Problem. Dann Leute, die das sozusagen nur nebenberuflich machen. Das ist tatsächlich natürlich ein Problem, weil man muss natürlich dann auch sagen, die haben dann natürlich auch noch ein weiteres Einkommen. Andere, die gar nichts haben und vielleicht auch Mitarbeiter in der Verantwortung haben. Andererseits ist es natürlich, dass solche Leute auch dann noch zusätzlich getroffen sind, wenn die in Bereichen arbeiten, wo dann auch plötzlich auch Kurzarbeit ist. In der normalen Wirtschaft hat man seinen Zweitjob, macht das so und dann wird man auf beiden Bereichen getroffen. Okay, dann hat man zwar bei dem einen das Kurzarbeitergeld, aber das andere fehlt und da kann vielleicht auch diese Kosten, die dann gar nicht mehr gedeckt werden, noch nicht mal mit dem anderen Einkommen irgendwie ausgleichen. Dann wird es natürlich echt kritisch, ja. Aber es ist auch so ganz unterschiedlich. Und ich habe mich auch teilweise gewundert, wirklich, was so Kleinstbetriebe an Geldern bekommen haben. Das muss man auch sehen. Also da war ich teilweise überrascht, dass was sie an Soforthilfen bekommen haben, an finanziellen Mitteln. Das muss man auch sehen. Dass das natürlich einfach generell nicht ausreicht. Das ist ja klar, diese Summen, das ist gerade hier auf St. Pauli sind natürlich hohe Mieten zu zahlen und weitere hohe Kosten. Das reicht eben nicht. Das kann ich ja für meinen Betrieb auch sagen. Also die Hilfen, die gekommen sind, das reicht ja nicht für die Miete. Und es ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem nimmt man natürlich alles dankbar an. Aber ja, ich sag mal, man versucht natürlich vieles zu reduzieren. Aber hier zum Beispiel Strom und so, das läuft ja zum Großteil weiter. Und das ist mal viel im Bereich in der Gastronomie ja auch, dass man laufende Verträge hat und so. Man kann das ja auch nicht so schnell runterfahren. Man kann ja nicht plötzlich sein Auto aus dem Leasing einfach so rausnehmen. Man kann nicht Handyverträge so schnell kündigen, das, was jeder kennt. Also es sind viele Sachen, da kommt man einfach, so schnell kann man die Kosten gar nicht abschütteln. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann die Hilfen sind dafür einfach zu niedrig. Das ist einfach so.
Was würdest du ganz persönlich jetzt von der Politik einfordern oder dir wünschen?
Ganz persönlich, also ich hatte ja natürlich bessere Hilfen, bessere Koordination. Ich hatte, ehrlich gesagt, damals wirklich große Hoffnung auf diese App gesetzt, Und verstehe auch nicht, dass man die so, da hat der Staat noch so viel Geld ausgegeben und da hört man überhaupt nichts von. Und nur wegen den Datenschutzbestimmungen ist das Ding quasi eigentlich zahnlos geworden. Und letztendlich werden dann nachher plötzlich doch die Listen eingesammelt von Bezirksamt. Auch bei Betrieben, die wo gar kein Corona-Fall war. Also das war ja auch datenschutzrechtlich sehr bedenklich. Also das hätte ich also besser gefunden. Vielleicht, dass man einfach sagt, ja, man, diese App nutzt man. Und die Gastwirte sind halt verpflichtet, das zu kontrollieren, dass die angeschaltet ist, dass sie runtergeladen ist und eben auch aktiv ist und grün ist. Der Einzige, der da wirklich mal richtig viel Werbung gemacht hat, war Conny Lippmann. Als er sein Theater wieder geöffnet hat, hat er sein Handy hochgehalten und gesagt, hier, wer hat alle, ich hoffe, haltet mal eure App hier hoch und so, und das ist eine wichtige Sache, und nutzt das. Und das fand ich richtig, das hätten eigentlich viel mehr machen müssen. Hätte auch die Politik mehr machen müssen. Einfach mal zeigen, hier Leute, das ist ein Mittel, was wir haben, was technisch ist, weil dieses Hinterher-Telefonieren, das ist ja, ich sag mal, das ist echt nicht...
Ja, Mickey Maus anrufen ist jetzt auch nicht so einfach.
Genau, und vor allem, man kann es ja auch gar nicht so richtig sein. Mickey Maus ist vielleicht nachvollziehbar, aber wenn irgendwelche anderen plausiblen Namen sind, das kann der Gastwirt ja gar nicht kontrollieren.
Auf St. Pauli hört man immer wieder, der Kiez wird nach der Krise nicht mehr der sein, der er vorher war. Wie siehst du das?
Ich denke auch, dass das... Also, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie lange ist die Krise, nicht? Sprechen wir jetzt noch von 4 Wochen, vom halben Jahr, von 2 Jahren. Wann ist die Krise nun zu Ende? Also, wenn das wirklich 2, 3 Jahre dauert, dann ist es ja wirklich bald. Dann kann man davon ausgehen, dass es St. Pauli nicht mehr gibt. Dann ist es hier. Das war früher schon die Angst von meinem Vater. Da, als St. Pauli war ja auch eine ganze Phase, wo es hier wirklich ganz richtig runterrauschte und wo es quasi, ja, also so No-Go-Area war, da hatte mein Vater immer Angst, das wird zur Bronx, ne? Ich meine, das wird nun nicht kommen, weil dann wären ja vielleicht Bürogebäude hier gekommen, aber natürlich, das sagt ja aus, dass es dann hier tot ist, dass es dann nichts mehr ist nur noch. Und also wenn das so lange dauern würde. Aber ich denke auch schon, so werden natürlich Veränderungen kommen. Das Problem ist, was ich sehe, dass sind ja eingespielte Player, Leute, die jetzt Jahrzehnte lang zusammen arbeiten. Die sind vielleicht nicht die besten Freunde, aber Nachbarn, die kennen sich schon und können sich auch einschätzen. Aber wenn da natürlich die Leute wegbrechen, dann muss ich das alles auch völlig neu sortieren. Und es gibt ja auch immer Leute, die Geld haben. Und da werden Leute kommen, die man vielleicht überhaupt nicht hier aus St. Pauli haben möchte. Die dann hier in die Betriebe einsteigen und das dann sicherlich nicht alles zum Besseren machen kommen wird. Also.
Ja, du hast gerade schon deinen Vater angesprochen. Dann kommen wir doch mal auf dein altes Leben. Und zwar als Chef der bekanntesten Tankstelle Deutschlands. Kann man schon sagen, ne? War die bekannteste,
ja,
oder?
War schon sehr bekannt, ja. Ich glaube schon, dass wir mit... Ich habe immer gesagt, St. Pauli ist eine der bekanntesten Straßen der Welt und ist doch klar, die einzige Tankstelle, die da ist, ist natürlich auch eine der bekanntesten der Welt. Also das ist doch einfach logisch.
Ja, die war ja so eine Art, also sie wurde ja immer so Dorfplatz von St. Pauli genannt. Da kann man zusammen... Welche Bedeutung hatte die Tanke für dich?
Ja, das war natürlich mein Leben sozusagen. Ich bin einfach damit immer aufgewachsen. Das war immer Thema zu Hause. Ich war natürlich nachher auch viel, viel da. Und das war auch so, als es dann natürlich zu Ende ging, meinte ich zu meinem Vater, naja, für dich ist es natürlich ein Großteil deines Lebens gewesen. Aber für mich war es jetzt mein ganzes Leben, weil für mich ist es so, bei meinem Vater waren ja noch andere Jahre, Kriegsjahre und so davor, da ist ja erst so später gegründet worden, nach dem Krieg die Tankstelle so. Und für mich, ich wäre hier fast geboren, weil wir waren sozusagen, haben ja Richtung Altona gewohnt und im Osten von Hamburg war das Krankenhaus und dann war es wohl schon ein bisschen knapp und mein Vater hatte tatsächlich überlegt, beim Hafenkrankenhaus anzuhalten und da die Entbindung durchführen zu lassen, aber meine Mutter wollte dann weiter.
Hat noch geklappt.
Hat noch alles geklappt, ja.
Wann bist du das erste Mal, also dein Vater hat ja die Tankstelle gehabt?
Also es war ja so, mein Großvater hat sozusagen nach dem Krieg hier, also zuerst beim Fernsehturm angefangen und dann war aber 1948 die Ausschreibung, dass man oben auf dem Spielbodenplatz eine Tankstelle machen kann. Und der Pferdefuß war aber, dass man diese Garage, die schon so geplant war, dass man sie nach dem Krieg als Garage nutzen kann, diesen Bunker, also den Bunker dann als Garage nutzen kann, dann entkernen musste. So, das war so, die Ausschreibung hatte mein Großvater dann halt gewonnen und hat sozusagen dann 1949 hier angefangen mit der Tankstelle oben auf dem Spielbodenplatz. Und hier, das war eigentlich das Problem. Die Garage war natürlich das Groschengrab. Die Kosten, das hat uns eigentlich immer verfolgt, dieses Ding zu entkernen. Das hat zwar die ESSO zuerst mal vorfinanziert, hat sich das Geld aber wiedergeholt. Und also mein Vater war dann aber auch schon mal hier in die Garage. Der war da irgendwie 12, als er da hier reingeguckt hatte. Und dann musste ja war die Tankstelle erstmal oben, die musste dann aber weg, weil die Stadt mit dem Platz was anderes vorhatte. Und dann ist es ja sozusagen seit 62 da drüben gewesen. Ja, und ich bin ja dann 68 geboren. So, und dann war das eine Zeit lang, hat mein Großvater und mein Vater das dann gemacht. Und dann nachher war mein Vater halt der Inhaber und ich war sozusagen offiziell so immer der zweite Chef, der Chef der Tankstelle immer auch.
Wann hat er dich das erste Mal mitgenommen?
Ja, wie gesagt, ich kenne das noch, wenn wir in die Stadt zum Kino gefahren sind, dann mussten wir im Auto warten und mein Vater hat erstmal mit der Nachtschicht oder mit der Spätschicht gesprochen und wir saßen dann manchmal ewig lange im Auto und also von es ist
von hat er euch vergessen. Zurück,
genau, dann war meine Mutter so nicht mehr so gut drauf, wenn wir zu lange gesessen haben. Damals hat die Tankstelle auch keinen Dach gehabt. Ich weiß, einmal hat es auch wahnsinnig geregnet und wir saßen im Auto und es regnete und goss und dann sah man auch, wenn man braucht einen Tankstellendach, weil die Kunden dann immer wirklich völlig durchweicht beim Shop erst ankamen. Aber das sind so mit die frühesten Kindheitserinnerungen, aber ich kann mich da wirklich schon.
Aber so an die erste kannst du dich nicht erinnern? Das erste Mal wirklich in der Tanke auch?
Nee, wie gesagt, das ist wirklich so ein Prozess, wann kann man sich das erste Mal an seine Eltern erinnern, so ungefähr. Also das kann ich einfach nicht.
Aber es gibt natürlich. Sie hat immer eine Rolle gespielt. Genau. Auf diesem Dorfplatz von St. Pauli habt ihr ja auch die skurrilsten Geschichten erlebt. Fallen dir da noch welche ein?
Ja, natürlich fallen mir da noch ein. Also zum Beispiel in jüngeren Jahren, also als ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, ich glaube 12 oder so, kam einer so ein Auto, so ein wahnsinnig aufgemotzter Mercedes an mit wahnsinnig vielen Lautsprechern drin und den hatte ich mir dann halt angeguckt und der Typ kam an und meinte, na, toller Wagen, ich war wirklich super Ding und er dann so, ja, wie alt bist du denn? Ich so, ja, 12. Er so, ja, siehst du, in deinem Alter bin ich auch schon mal im Brecheisen rumgelaufen. Ne? Yes.
Okay, das hatte ich aber nicht auf die schiefe Bahn gebracht. Auch sein, das Auto brauche ich auch.
Nein, also ich fahre auch heute noch keinen so einen Wagen.
Nein, okay.
Aber naja, das habe ich natürlich dann auch schnell gelernt, dass es eben wirklich diese unterschiedlichen Welten gibt. Ne? Also es gibt also diese Welt, also erstmal St. Pauli, das Dorf, sag ich mal. Dann natürlich St. Pauli, das Milieu. Das ist ja so eine ganz eigene Welt, wo natürlich die Tankstelle auch immer so ein Schnittpunkt war. Ne? Und da muss man natürlich teilweise auch austarieren, wo sind Grenzen. Manche konnten, haben dann sozusagen ihre Milieuwelt ja auch dann überdehnt, da muss man dann entgegenhalten. Und dann natürlich so St. Pauli gegenüber den Rest von Hamburg. Ne? Es war also wirklich so, dass ich, als ich als Jugendlicher oder war halt St. Pauli, das war verpönt. Also als meine erste Freundin hatte, da musste der Vater von der wirklich total nachgefragt, was mein Vater auf St. Pauli macht, weil der konnte sich nur vorstellen, der muss Zuhälter sein. Eine andere Vorstellung hatte der gar nicht. Also das war wirklich, diese Entwicklung ist, ich bin immer noch erstaunt, wie positiv diese Entwicklung ist, von wirklich St. Pauli bäh zu St. Pauli top. Also das ist und was hat man so für Geschichten erlebt? Also das eine, die habe ich auch schon öfters erzählt, weil das hat mich aber immer auch beeindruckt, auch nachhinein, wo dann mal ein Kunde, wir haben ja auch eine große Waschstraße, das war ja auch der Stolz von meinem Vater, das war ja auch die erste richtige Waschstraße in Hamburg. Und dann war das Konzept ja so, dass man aus dem Auto aussteigt, das Wagen wurde durch die Waschstraße gefahren und dann hat man im Shop bezahlt und hat das Auto wieder frisch in Empfang genommen. Und einer kam dann halt mit seiner Frau an und die war dann splitterfasernackt. Und er ließ sie so vorweggehen und meinte dann halt, so alle guckten natürlich so. Und er so, ist sie nicht schön anzusehen, tolle Frau, schön hier. Und aber war ganz normal, die Leute haben jetzt auch nicht besonders reagiert und dann ist er dann, hat bezahlt und sie sind dann zu ihrem Wagen, beide eingestiegen und weggefahren. Aber das war natürlich schon auch.
Wie war jetzt nackt?
Ja, also wirklich völlig unbekleidet. Ne?
Klamotten vergessen.
Ja, sie wollte, das war natürlich eine Show sozusagen, die sie da gemacht haben. Aber eben, und das fand ich auch, die Leute haben da relativ locker reagiert und haben das Da war jetzt kein großer Aufstand oder irgendwie sowas. Das,
nackte Haut kennt man auf St. Pauli.
Genau, wenn, dann erwartet man das hier. Ne?
Eben, wo sonst? Aber ihr hattet auch ganz schön heftige Situationen oft, ne? Es gab ja auch wirklich Prügeleien bei euch und mit Sicherheit auch den einen oder anderen Polizeieinsatz. Erinnerst du da was?
Ja, natürlich. Das waren schon teilweise heftige Schlägereien. Oder es ist natürlich auch so, die Leute, ich sag mal so, das ist ja auch so teilweise, ich finde es ein bisschen gesellschaftlich, dass die Leute die Regeln nicht, also diesen Umgang miteinander immer wieder, dass der immer schwieriger wird. Und auf St. Pauli wird dann häufig eben hart reagiert. Ne? Also das erinnere ich mich auch an eine Situation, da war ein junger Mann und hat irgendwie so ein Pärchen und hat irgendwie einen blöden Spruch gebracht und der hat dann sein Mädchen stehen lassen und ist dann zurückgekommen und hat dem Jungen gleich eine Kopfnuss gegeben. Es hat wirklich wahnsinnig gekracht. Natürlich das Blut gespritzt wie sonst was. Und dann hat er nur ganz cool gesagt, sowas sagt keiner zu meiner Frau. Und das hast du es verstanden. Ja, und ist dann weggegangen.
Boah, und da standst du daneben.
Da war ich direkt daneben, ja. Das war schon heftig. Oder was ich auch mal, das jetzt aber zum, also das auch, also deprimierend war, eine Schwanger und die sah auch jetzt gar nicht, also die sah jetzt nicht irgendwie runtergekommen, außer mal ziemlich normal eigentlich, und aber war halt ziemlich betrunken, aber hochschwanger und die wollte nur partout was, eine Flasche Wodka oder so kaufen, also irgendwas Alkoholisches, ne? Und das war auch ein Riesendrama, die davon wegzukriegen. Zum Schluss habe ich dann auch mal, irgendwie kam gleich ein Polizist vorbei, der mich gesagt hatte, er soll sich mal um die kümmern, dann hat er dann auch gemacht, aber das, sowas ist zum Beispiel auch,
du musstest schon häufig regulierend eingreifen, oder?
Ja, man musste regulierend eingreifen, man musste selber teilweise auch manchmal dazwischen stellen. Das war auch manchmal der Fall. Ja, dann, also eine Situation, da war ich noch nicht mal selber dabei, aber da war auch so, da hatte einer irgendwie eine Nachbarschaft, wo so ein Polenböller gezündet. Und das, okay, dann ist einem Kind auch noch das Trommelfell, die war gerade auf der Tankstelle, hat das Trommelfell geplatzt. Und dann riefen die mich zu Hause an, ja, das Kind, das ist, und ich sag mal, ruf sofort einen Krankenwagen an. Es geht doch gar nicht um die Verantwortung.
Was sollen wir machen, oder wie?
Ja, also das gibt's doch gar nicht. Und normal waren meine Mitarbeiter, die waren immer super routiniert und kannten natürlich viele Fälle, aber da war eine Aufsichtskraft, die war dann natürlich auch dem Moment überfordert. Ne? Und dann, ja, was.
Aber du selber bist da nie in Gefahr gewesen oder so, weil, wenn du sagst, du musst dich auch öfter mal dazwischen stellen, ist dir mal was passiert?
Ja, also einmal hatte ich wirklich so einen Fall, also hatten wir eben, ich sag mal, so ein gewisses Problempublikum bei uns an der Ecke stehen und eigentlich gab es auch mit den Regeln. Aber der eine, der war, Problempublikum, aber das war natürlich so gemischte, auch Punker-Szene. Und da hatten wir mit so Sozialarbeitern eigentlich, ne, und dann hatten die aber irgendwie Stress gemacht, der eine, und dann bin ich nur zu dem hingegangen, ich sag, pass auf, wir haben doch hier eigentlich eine Regelung. Und dann hat er mich geschubst, so nach hinten weg, und mir dann gleich einen Kinnhaken hinterher gegeben. Und dann hatte ich aber noch Glück gehabt, bin ein bisschen ausgewichen. Bin dann zwar nach hinten weggefahren, habe ihn dann aber noch also sind zusammen runtergefallen, und dann waren natürlich auch gleich die Hunde noch da. Also das war dann wirklich sehr unangenehm, die Situation. Also man lag mit diesem Typen am Rangeln, die Hunde drumherum, am Keifen. Dann kam noch ein Mitarbeiter und der hat uns dann auch da, hat mir dann natürlich geholfen, aber der ist dann immer noch weiter auf mich zu. Und das war ja auch eine Gruppe, das war dann schon. Und das war schon echt eine heftige Situation. Und er hatte dann so eine Kette, mit der er auf mich dann so, und ich bin dann wie so auf die Tankstellengelände da rumgehopst, auf der Flucht. Und dann kam aber die Bereitschaftspolizei. Und das war auch ein Typ, also der war wirklich super, so ein 2-Meter-Mann. Der hat diese Typen, hat den Typ gepackt, hat den wirklich da so 2 Meter da durch die Luft geschleudert gegen den Zaun und hat nur gesagt, du wärst verhaftet. Als er so runterrutscht, wirklich wie so ein Comic dagegen, zack, rutscht, du wärst verhaftet. Und dann war noch so die Frau, ich so, ja, die gehört auch dazu, ne, die hatte ihren Hund, er so, zeigen Sie einen Ausweis, ich habe keinen Ausweis dabei. Er so, ja, dann nehmen Sie den Hund weg. Nee, den nehme ich nicht weg. Er so, okay, ich erschieße den jetzt. Holt seine Waffe da raus. Und ich so, wow. Und dann hat sie natürlich nein, nein, und dann hat er sie zack auch gleich gleich mitgenommen.
Ja, das waren ja offensichtlich noch ein bisschen andere Zeiten. Das ist schon ein bisschen her, oder?
Das war schon, da war ich auch recht viel beim Gericht, weil den Rechtsanwalt von denen, wir trafen uns dann so bei Gericht dann wieder. Und der grüßte mich dann immer schon mit Namen auf dem Gericht. Und der Richter meinte, oh ja, der Rechtsanwalt hat schon gesagt, Sie sind routinierter Zeuge, Herr Schütze.
Oh Gott.
Und man kannte sich natürlich schon ein bisschen. Also da hatte ich wirklich viel. Also das war, da war.
Was für Regeln gab es denn mit denen? Weil du gerade sagtest, mit denen hatten wir klare Regeln.
Ja, da war das ja so, damals war ja der Spielbuchplatz noch nicht so bebaut, nicht so freigeräumt. Also nee, der war noch nicht, der war schon genau, der war freigeräumt, aber das war so eine Sandfläche, da war ja noch nichts los. Und dann hatte man sich eigentlich darauf geeinigt, dass immer nur 3, 4 so direkt bei uns an der Ecke sitzen und der große Pulk auf dem Spielbuchplatz. Damit es einfach, damit die den normalen Kunden auch einen Lauf davon haben und damit es dann einfach nicht so störend ist. So, das war so das. Das war eigentlich so die Regel. Und dann lagen die aber nun doch mit 20, 30 Mann da, mit Hunden. Und das war auch wirklich schwierig, weil es da hat nachher auch die Polizei auch hart durchgegriffen. Auch bei uns, wir hatten dann auch Verkaufseinschränkungen zeitweise, weil dann in dieser Gruppe war nachher einer nicht mehr aufgestanden, der lag dann da tot. Das war schon echt heftig.
Also du hast viele Grenzerfahrungen gemacht als Chef der Esso-Tanke.
Genau, das sind natürlich, aber man hat ja auch 1000 positive.
Ja, hast was Schönes? Komm, jetzt was Schönes danach. was Aufbauendes. Schönes.
Ja, das hatte ich, also diese Geschichte, dass da eine komische Geräusche bei sich im Motorraum hatte. Und dann haben wir die Motorhaube aufgemacht und dann kam eine völlig verängstigte Katze da raus und keiner wusste natürlich, woher die kommt. Und dann hat eine Kundin gleich gesagt, Mensch, das arme Tier, also ich nehme die auf, ich habe eh schon eine Katze und dann ist kein Problem. Das ist so eine Geschichte oder auch die Geschichte, wo einer sich, das fängt natürlich schrecklich an, der hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten, unsere Mitarbeiterin.
Oh ja, schöne Geschichte.
Hatte sich dann aber sofort, hatte sich dann noch anders zum Glück überlegt und hat sie dann noch verbunden und gemacht. Und dann kam der dann noch mit einem Blumenstrauß an, hat sich noch mal 1000 Mal bedankt, dass das eine Ausnahmesituation war. Und ja, das ist immer so eine schöne Geschichte. Ansonsten muss ich wirklich im Moment noch mal nachdenken. Das ist ja noch ein bisschen länger.
Das ist ja schon ein bisschen her, ne? Wie war dein Verhältnis damals zu den Kunden in der Esso-Tankstelle? Du warst da der Chef, aber du warst ja auch immer vor Ort.
Ja, also das war eigentlich mit das Schönste an der Tankstelle, diese Herzlichkeit, dieser Umgang, diese Vertrautheit mit den Kunden, dass man die über Jahre halt schon kannte und wirklich immer so einen guten Umgang hatte. Das waren hier die Chefs von den Krankenhäusern, große Juristen, die hier ankamen, aber eben auch aus dem Milieu, dass das eigentlich immer ein netter Umgang war, dass man wirklich sich groß Hallo gesagt hat, dieser Austausch. Und das war für mich eigentlich immer das Schönste an der Tankstelle, dass es so ein Platz war, wo Leute quasi so ein Friedensplatz, wo eigentlich also alles quasi ausgeschaltet wurde, wo man sich einfach wirklich als Mensch so begegnet ist. Das war für mich immer das ganz Besondere an der Tankstelle.
Wie lief das ab auf der Tankstelle? Also der eine oder andere hat da, glaube ich, seinen Wocheneinkauf erledigt. Und es wurde aber auch viel gefeiert da, ne?
Genau, es wurde viel gefeiert. Es gab ja immer so eine Schicht sozusagen. Es gab ja diese Tage, die Waschkunden, die gekommen sind, dass die normalen Angestellten, die Unternehmer, die gekommen sind. Und dann kam das sozusagen in dieses, dann kam das Theatergeschäft, dann kamen so die Theatergäste, die dann unten geparkt haben und dann so losgegangen sind. Und dann kamen natürlich die Partygänger. Und dann kam ja auch so diese Zeit, wo sich das vermischte, wo dann sozusagen die Leute aus den Theatern rauskamen und dann plötzlich in diesem Partywelt angekommen waren. Das war natürlich für manche auch ein Schock und viele fanden das aber auch ganz toll. Und dann kamen immer diese Schnittmengen zusammen. Ja, und dann war es ja auch so, dass dann kamen die Leute nachher, die wieder Feierabend gemacht haben, auch so die Mädchen, die da dann hier Feierabend gemacht haben. Und dann kamen aber auch schon wieder die ersten Arbeiter, die Hafenarbeiter, die dann kamen oder im Taxifahrer, die andere Schicht angefangen haben. Und ja, das war dann immer so ein Rundum und so ging das dann immer wieder von vorne los. Und da war auch eine Geschichte, die mich damals natürlich als Jugendlicher ziemlich beeindruckt hatte. Da kam wirklich ein sehr hübsches junges Mädchen, die gerade Feierabend gemacht hat und hatte auch auch eine Katzengeschichte, so eine Babykatze auf der Schulter. Und die war dann, die hat so ein ziemlich weites Teil angehabt, so locker ein Sweatshirt rumhängen und dann war die so hinten reingelaufen. Und dann drehte sie sich an der Kasse und meinte zu den Kassierer, sie soll mal die Katze da rausholen, unter das Hemd ergreifen und dann ist ja schon die Katze da rausholen. Und ich so, wow, bei dem Mädchen hätte ich das auch gern mal gemacht.
Entschuldigung, darf ich in die Katze nochmal wieder da reinstecken?
Ja, und da zeigt ja auch man kannte sich halt einfach und diese vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und gut, und der Kassierer im Kundenverhältnis und Chef-Kundenverhältnis und auch mit meinen Mitarbeitern, das war auch einfach ein tolles Team. Wir haben ja die meisten Leute, waren ja wirklich 30 Jahre da. Also einen hatten wir ja sogar 50 Jahre da. Also der hatte wirklich, der hat bei uns angefangen zu lernen und sein ganzes Leben bei uns dann verbracht. Und der kommt auch heute noch und das ist sozusagen, der mich hier, wenn ich mal nicht da bin, dann auch mal noch mit unterstützt. Also der ist ja Rentner. Natürlich, aber hier wohnt hier auch St. Pauli, auch ein richtiger St. Paulianer. Und ja, also da hat man auch noch eine Verbindung. Und das macht er. Das war natürlich wirklich dieses Familiäre, was, glaube ich, bis zu den Kunden hin ausgestrahlt hat.
Kanntest du die auch mit Namen?
Die Kunden? Mhm. Ja, natürlich, aber ja, die meisten natürlich immer nur mit Vornamen. Das ist ja hier auf Kiez eben auch so. Ja. Und das Witzige ist ja auch, dass ich natürlich viele Kunden nur immer bei uns kannte und dann gar nicht so, ich bin von der Schule gar nicht so viel weggekommen. Ne? Also ich bin ja nicht selber so viel dann hier losgezogen. Und das war natürlich jetzt auch mit diesem neuen Job so, dass man dann in die Läden von den Kunden gegangen ist und da dann gesessen hat und sich mit den Leuten unterhalten hat. Und das war eine ganz andere Sicht, die Menschen kennenzulernen in deren Umfeld. Ne? Hier, wir St. Pauli, wir müssen so zusammenhalten, wie eben hier wie die Rebschläger das aus den Tauen gemacht haben. Also dass jeder Faden, der zusammendreht, das wird immer ein starker Tampen. Und so können wir dann alle an einem Tau ziehen. Das ist so, das versuche ich auch immer zu vermitteln, dass eben der Zusammenhalt St. Pauli stark macht.
2009 hat deine Familie dann das Grundstück verkauft. Das war 2009, ne?
Genau,
ja. An die Bayerische Hausbau und da gab es ja auch massive Proteste. Wie hast du das Ganze damals erlebt?
Also erstmal war das für meinen Vater natürlich auch die schwerste Entscheidung seines ganzen Lebens und ich habe ja schon angedeutet, es hing einfach auch damit dieser finanziellen Situation zusammen, dass man einfach nie geschafft hat, diese Kredite richtig loszuwerden. Fing ja schon eben mit diesem Ausbau von diesem Bunker an und dann die Tankstelle musste dann ja weg und dann war das halt einfach, dass die Stadt wollte ja auch damals, dass da kein Wohnhaus gebaut würde, sondern da sollte ein Parkhaus entstehen. Da hatte mein Großvater gesagt, nein, also das macht keinen Sinn, hier stehen nur drei Autos. Also Wohnungen wären gebraucht, so Anfang der 60er. Aber die Stadt hat irgendwo auf diese vielen Parkplätze wohl bestanden. Und dann wurde das ja so kombiniert gebaut. Deshalb waren da ja 400 Stellplätze unter dem ESSO-Gelände und eben mit diesen zwei Wohnhäusern drauf. Aber dieser Bau, da musste eine Spundwand plötzlich gesetzt werden, weil das rutschte da rein. Das hat das alles so teuer gemacht, dass war eigentlich das mein Leben lang und deshalb diese Situation jetzt gerade, erinnere mich natürlich, dass diese Existenzangst immer, oh, wie ist die Zinsentwicklung und geht das alles so weiter? Das kommt natürlich alles jetzt wieder hoch. Und das war sozusagen also eine der schwierigsten Entscheidungen von meinem Vater und war auch, da muss ich auch sagen, dass das dann auch dann zwischen uns nicht ganz so glücklich war, weil dann war ich nämlich nachher gar nicht dran beteiligt gewesen. Und mein Vater rief mich nur an und meinte so, jetzt ist das gelaufen und die beiden, die Projektmanager kommen. Auf jeden Fall meinte, waren das ja nur die Vertreter, die kamen und meinte, ja, komm mal raus und sag dir mal guten Tag, die kommen da, mein Vater war nicht da, die kommen gleich rumgefahren, die wollen mal noch einen Blick drauf werfen. Und das kam ja wirklich so vor, so nach dem Motto, die Stadt hatte kapituliert und jetzt bringen wir den Schlüssel raus. Ne? So fühlte ich mich, es war wirklich so echt, echt heftig. Ja, mein Vater hatte immer noch die Hoffnung, bis diese Entwicklung, bis das alles so weiter ist, so ist wie bei der Bowlingbahn, hat das ja 30 Jahre gedauert. Da hat er wohl die Hoffnung, dass er dann auch noch 30 Jahre weitermachen kann. Und also mir war klar, dass das nicht so kommen wird. Aber dass natürlich dieser Abriss kommt, dann jahrelang gar nichts kommt, damit hat man natürlich nicht gerechnet. Ja, mit den Protesten, das war natürlich einerseits schwierig, das war natürlich schade, das lief ja zuerst, weil das hatten wir das ja eigentlich ganz gut alles kommuniziert und dann ich hatte halt damals den Vorschlag gemacht, dass man eigentlich gleich einen Sozialarbeiter auch mit einbezieht, der die Leute betreut, weil da wohnen natürlich auch viele Leute, die brauchen einfach eine gewisse Hilfe, ne, sag ich mal. das war dann nicht passiert. Das hatte dann ja auch alles lange gedauert. Und dann muss man, war ja Schörkuber gestorben. Und dann muss man sagen, kam ja auch eine Phase, wo das relativ, was, wo die total fantasielos da rangegangen sind, wo die gesagt haben, ja, wir machen hier Eigentumswohnungen, eine kleine, ein bisschen den Pflichtteil an, an normalen Wohnungen und eben diesen Gewerbeanteil. Und das war es so. Das war dann, und da muss ich natürlich wirklich sagen, dass durch diese Proteste und durch diesen St. Pauli-Code und so, dass natürlich jetzt viel mehr St. Pauli ja da eingeflossen ist. Das ist, denke ich mal, dass jetzt eine ganz andere Basis geschaffen worden ist. Insofern denke ich mal, ist das jetzt schlussendlich doch, wenn es dann irgendwann mal losgeht, doch dann eine positive Entwicklung.
Aber es war nie so, dass du dir hier Kritik auf dem Kiez anhören musstest. Ich meine, du bist sozusagen der Sprecher des Kiezes mittlerweile. Bei den Protesten wurde deine Familie auch angegangen.
Ja, natürlich, wir waren. Aber das, also ich sag mal so, die Kritik kam eigentlich mehr von Leuten, die so direkt nicht unbedingt mit St. Pauli verbunden sind. Das sind natürlich viele, die kommen aus dem Umfeld von St. Pauli, meinen sie, nur weil sie einen St. Pauli-Pullover tragen, haben sie St. Pauli gepachtet. Da kam natürlich viel Kritik und natürlich auch in gewissen Teilen, die hier auch verwurzelt sind, das ist klar, aber hier, wenn ich hier so rumlaufe, die Leute waren eigentlich wahnsinnig traurig, dass das weg ist, dass das nicht mehr da ist, dass dieser Dorfplatz weg ist. Und da kam keine Anschuldigung, sondern einfach nur so eine Trauer sozusagen. Und ja klar, da muss ich natürlich auch selber erstmal mit fertig werden. Ne? Das geht mir ja immer noch so, dass
ja, bist du immer noch traurig?
Natürlich, wenn ich darüber nachdenke, dann ist es immer, es ist immer eine Trauer. Es ist eben wirklich so ein Abschiedsprozess. Es ist so ein Trauerprozess denn. Mhm. Und das wird natürlich auch nie vergehen. Und es ist immer noch, wie gesagt, jetzt mit diesem Jungen von St. Pauli da, mit dem hier entstandene Mann, der dann auch sagte, durch diese Tankstelle haben wir einfach so auch so eine Verbindung. Ne? Das ist so eine gemeinsame Geschichte auch. Und das zeigt dann ja auch immer, wie tief das hier verwurzelt war und wie das auch mit mir verwurzelt ist. Ne? Und das war jetzt hier, wenn ich hier so rumgehe, natürlich auch dann der Vorteil, dass die Leute mich alle kannten und wissen, mich einzuschätzen. Und von daher, also doch das positiv war auch jetzt mit dieser Position dieses Quartiersmanagement, die während des Bits dann entstanden ist, die ich dann mit Julia Staumann zusammen gemacht habe, da war das eigentlich dann doch eher vom Vorteil meine Geschichte.
Du warst Quartiersmanager, bist es jetzt im Moment nicht, weil es auf Eis gelegt ist sozusagen, aber dieses Business Improvement District wird es ja wieder geben, oder? Erklär das bitte einmal.
Also dieses Business Improvement District kann sozusagen, ist ja so ein gesetzliches Konstrukt, wo sie eben Grundeigentümer Gelder zusammenlegen können und tatsächlich sogar auch in öffentlichen Raum investieren können oder was für ihren Stadtteil machen können. Natürlich zur wirtschaftlichen Belebung, das muss man ganz klar sagen. Wobei hier auch immer ein Schwerpunkt war auch die Kommunikation mit den Anwohnern. Das ist so ein, Und das ist immer auf 5 Jahre, muss dann quasi nach 5 Jahren komplett neu gestartet werden. Und das war dann letztes Jahr ausgelaufen. Und der Prozess zum Neustart ist sozusagen mit Corona im März ist das wieder sozusagen abgeschlossen. Und dann hatte man aber sich gesagt, nee, aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation, das war auch, habe ich auch gesagt, ich kann jetzt hier nicht rumlaufen und wir sammeln Geld für Werbemaßnahmen ein. Das momentan macht das gar keinen Sinn. Und und deshalb die einige Aufgaben, die das bei dir auch gemacht hat, die mache ich dann eben über die IG-Schiene ehrenamtlich dann. Ne? Und insofern hat man das jetzt erstmal. Anfang des Jahres wird man sich nochmal zusammensetzen und mal weiter planen, wann man das denn starten kann.
Noch einmal zur ESSO zurück. Anfang 2014 war der Abriss. Warst du dabei?
Ja, also erstmal war ich dabei. Die erste Situation war ja, diese Prüfung der Bausubstanz war ja ein großes Thema. Und dann hatte ich schon den einen Statiker gefragt. Ich so, ja nicht, dass hier nach irgendwann mal ist so ein Bauzaun oder so ein Flatterband rum und man kann nicht mehr drauf rauf, auf die Tankstelle rauf. Und er so, nein, nie im Leben, Herr Schütze, das wird nicht kommen. Und dann rief mich mein Vater an, das war der 15. Dezember, ja, und meinte, du, die räumen gerade das hintere Wohnhaus. Könnte ja sein, dass auch vorne die Tankstelle auch geräumt wird. Und wirklich die Frage, wo ist der Schlüssel eigentlich, ne, wenn wir abschließen müssen? Nicht so, du, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich glaube, ich fahre besser hin. Und dann bin ich da hingefahren und dann war genau die Situation. Flatterband, Polizei, die Leute da rausgeholt. Und ja, dann wurden ja erstmal sozusagen die Bewohner teilweise noch von uns versorgt, weil wir dann aus dem Shop heraus, im Backshop haben wir dann Brötchen gemacht und alles. Aber irgendwann mussten wir dann ja auch zumachen. Und das Schärfste war dann ja auch, dass die Polizei dann ja weggegangen war. Eine Zeit lang, die hatten auch die Haustüren aufgebrochen und so, wenn er kamen Leute später nach Hause und sagen, wieso die Flure, das ist alles offen, was ist denn hier los? Und die sind dann um 2, glaube ich, gegangen. Und meinte ich so, sie können doch jetzt ja nicht alles gehen. Und dann meinten sie so andere Tankstellen. Na, werden ja nachts auch abgeschlossen. Ich so, das ist hier was ganz anderes. Hier ist St. Pauli und hier das. Ja, und dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, pass mal auf, ihr setzt euch hinten in den Shop, so dass man euch nicht sieht. Also oder dieses Waschstraßenbüro, da setzt euch hin. Da könnt ihr alles sehen, aber man sieht euch nicht. Und ich lege mich erstmal oben ins Büro. Ich muss ja auch ein bisschen schlafen. Dann rief mich morgens um 5 der Hausmeister an, meinte Lars, ich glaube, du musst jetzt doch rauskommen, jetzt holen die Regeln hier richtig noch ab. Und dann kam ja diese Räumung und dann der Abriss, das war natürlich wirklich echt heftig. Also da war ich auch teilweise ein bisschen natürlich sauer und kritisch, dass man, die haben dann nachher, als sie das Dach erstmal abgerissen haben, da die Stahlpfeiler durch die Luft geworfen und die Abbruchleute waren in den Häusern. Da habe ich gedacht, na, so schlimm kann es ja dann doch nicht alles sein. Aber naja, also wie es drum ist, also das war natürlich echt heftig, dass dieses Dach da abgerissen wurde. Das ist mir echt ein Teil des Herzens gebrochen. Also das, ja, und das nächste damit, da hatte ich zum Beispiel gar nicht so gerechnet, dass mich das noch so trifft. Aber ich habe ja auch ein paar Jahre da gewohnt in dem hinteren Haus. Und dann war ich genau da, als der Bagger so mein Wohnzimmer da weggeknabbert hat, wo ich gewohnt habe. Und der Mieter hatte so noch, die Jalousien hingen da irgendwie noch dran. Also man konnte das noch erkennen. Also das war schon, das hat mich dann auch nochmal geschockt. Das war schon, ja, also die Sachen dann, also dieser Abriss, das, also die eine Sache war, da hatten die ja schon so offiziell angefangen, irgendwo so ein kleines Loch reingepickert mit Presse und hier und da. Und dann meinte ich zu der Angestellten von der Bayerischen Hausbau, ist denn jetzt Schluss? Und sie so, ja, mehr passiert heute nichts. Und dann fuhr so ein Mini-Bagger in die Shop-Tür rein. Das knallte das Ding und hat einfach platt da reingefahren. Und das war auch so ein Thema, weil diese Shop-Tür, das war natürlich immer bei diesen Großveranstaltungen, die wir dazu gemacht hatten und die auf jeden Fall musste das Ding immer zu sein. Und dass das Ding dann plötzlich so platt gefahren worden war. Also das war auch echt, da war ich auch, das war ein richtiger Schock in dem Moment. Und ich habe so ein Bild noch daran, wie gesagt, mit allen Mitteln. Und ich hatte einmal so einen Türsteher da vorne stehen oder irgendwie St. Pauli zum Aufstiegsfeier. Damals war das ja alles noch gar nicht so organisiert. Es war dann plötzlich, haben sie sich halt getroffen, alle auf dem Spielbubenplatz und die Spieler sind beim Docks auf dieses Vordach gegangen. Mhm. Da war das ja noch nicht so alles mit Getränkewagen so vorbereitet. Sie sind natürlich dann alle zu uns gekommen und ich weiß nicht, dieser Türsteher, der hatte wirklich Arme wie so Baumstämme und der wurde da an dieser Glastür quasi zerquetscht. Er konnte ja die nicht mehr wegdrücken. Ich so, oh, jetzt müssen wir uns auch überlegen, wie wir den da rauskriegen. Das war schon, und diese, wie gesagt, dann mit diesem Knall zack weg die Tür. Das war schon bitter.
Du hast, nachdem die Esso-Tanke dann weg war, gesagt, dass du gerne Gastronomie wieder schaffen würdest, für jedermann auch.
Genau.
Und da gerne was eröffnen würdest. Hast es aber, glaube ich, nie getan, oder?
Da ist ja auch noch nichts passiert, ne? Also, es war eigentlich die Idee natürlich an diesem Standort. Ich hatte da eigentlich schon die Idee, dass ich da was machen wollte. Ich hatte damals mit dem damaligen Vorstand eigentlich auch ein Konzept, auch mit einem Zigarettenhersteller zusammen hatten wir ein Konzept entwickelt, was man machen könnte an der Ecke, dass man halt, meine Idee war, dass man halt so natürlich ein gastronomisches Konzept macht, mit aber eben einer Aufenthaltsqualität und vielleicht auch eben zumindest Tabakwarenverkauf. Und das sollte sogar richtig, haben wir so ein bisschen ins Gebäude mit eingeplant. Und dann war die Idee, dass man halt unten dann die Elektrozapfsäulen installiert. Und zuerst war der auch ganz begeistert und hat gesagt, Mensch, dann machen wir oben auf dem Dach Solarzellen und dann kann man gleich sehen, wie die Energie nach unten geht. Das passt doch alles super zusammen. Naja, okay, aber das jetzt hat sich natürlich so verzögert und dann war an dem Standort, haben sie sich dann noch was anderes überlegt gehabt, haben mir dann was anderes angeboten und dann habe ich nachher auch immer für mich entschlossen, ich muss vielleicht einfach auch loslassen, so wie die Tankstelle so war, so wird sie ja nie wieder sein. Und dann habe ich jetzt erstmal gesagt, also ich nehme davon Abstand und obwohl ich ja auch so ein Recht habe, sozusagen dann Nachfolgemieter oder also Mietfläche zu bekommen, da habe ich dann erstmal jetzt von Abstand genommen. Das war aber auch erst letztes Jahr sozusagen, habe ich mit denen nochmal ein Gespräch geführt und gesagt, nee, das so passt das auch nicht. Auch mit dem Standort passt das auch nicht. Und es ist natürlich auch wirklich schon viel Zeit vergangen. Insofern, ob man das dann wirklich so wiederbeleben könnte, das, ja, aber das war jetzt für mich dann auch eben so eine Entscheidung und ja, so ist es.
Aber irgendwo anders was zu machen, klar ist nicht der Standort und es wird die SO nicht mehr geben. Aber was anderes?
Ja, das war ja das mit dem Quartiersmanagement oder und ich mache ja, wie gesagt, hier unten bin ich ja auch sozusagen, ich sage immer so, früher war das der Pferdefuß und jetzt ist das unser Rettungs-U-Boot hier, die Garage. Nicht? Also das und diese Kombination und dann mit dem Quartiersmanagement, das war für mich dann schon eine gute Lösung, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen und ja, was für St. Pauli zu machen. Also bin ich doch drin aufgegangen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben ja auch größere Projekte gemacht mit Hamburg Marketing zusammen, dass wir dann so nach London gefahren sind und also Hamburg präsentiert haben und dann aber auch St. Pauli präsentiert haben oder am Tag der Deutschen Einheit, dass wir da unterwegs waren. Und das war wirklich eine tolle Sache. Das bringt mir Spaß. Und insofern ist das jetzt für mich so auch gut. Und wenn das wieder so kommt, bin ich doch gern bereit, dann wieder so mitzumachen.
Wie verkaufst du denn St. Pauli im Ausland?
Ja, als großes Abenteuer. Und natürlich auch unheimlich vielschichtig und auch, dass man da eben, ja, eigentlich, was wollen die Leute? Die wollen natürlich Geschichten erleben. Und ich glaube, auf St. Pauli kann man Geschichten erleben. Wirklich, wo man sie vielleicht in einer Anteil der Welt nicht so erleben kann. Und das versuche ich eigentlich so zu vermitteln. Ich versuche eigentlich so dieser Anschluss an den Hafen, diese an die weite Welt. Also ich gehe gerne mal an die Landungsbrücken runter und guck mal so raus. Und das ist für mich so dieses, also eigentlich quasi St. Pauli, das Dorf mit diesem direkten Anschluss an das Tor der Welt. Das ist so für mich so eine tolle Kombination und mit diesen unterschiedlichen Menschen, die hier sind, wo man eben vieles erleben kann und natürlich auch klar, das Rotlicht ist natürlich auch ein großer Teil davon, der auch ein wichtiger Part ist und mit zur Attraktivität dazugehört. Das lasse ich natürlich auch nicht unerwähnt.
Ja, müsstest du in einem Satz St. Pauli beschreiben? Wie würdest du das tun?
Ja, Dorf mit Großstadt oder Weltcharakter, so würde ich sagen.
Ja, sehr schön. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.